Vertont. Der Weltladen-Podcast.
Herzlich willkommen zu Vertont, und zwar zur ersten Folge unserer neuen Staffel. Es ist mittlerweile die vierte Staffel und wir freuen uns, euch beim Weltladen-Podcast Vertont wieder begrüßen zu können.
Hallo Laura, freut mich total, dich wieder zu sehen. Und die vierte Staffel, ich bin gespannt, es warten spannende Themen auf uns.
Hi Annalena, ich freue mich auch total, dass wir zwei wieder gemeinsam starten. Und heute haben wir uns ein ganz schönes Thema vorgenommen. Es ist ein ganz neues Thema für den Podcast, aber auch ein ganz wichtiges und kein ganz einfaches. Wie kolonial ist der faire Handel?
Genau, ich bin gespannt. Das erste Mal, dass wir uns im Podcast mit diesem Thema auseinandersetzen. Zu Beginn vielleicht eine kleine Triggerwarnung. Achtet auf euch, ob das Thema Rassismus, Kolonialismus, koloniale Kontinuitäten euch belastet. Falls ja, habt ihr jetzt noch Zeit, euch was anderes anzuhören.
Genau, das Thema Kolonialismus, Kolonial und so weiter, das müssen wir auf jeden Fall ein bisschen einordnen. Zunächst aber mal, es ist auch ganz aktuell, wir haben jetzt gerade gehabt die internationalen Wochen gegen Rassismus im März, wo auch bei euch vor Ort wahrscheinlich ganz viele Veranstaltungen waren zu wichtigen Themen wie Rassismus, Kolonialismus und so weiter. Ja, auch bei diesem Thema muss man sich natürlich immer fragen, okay, Kolonialismus, was genau ist das und was hat das mit uns heute zu tun? Deshalb wollen wir da nochmal einen kleinen Blick in die Geschichte wagen.
Es ist kein einfaches Thema, es betrifft uns alle. Wenn ich so an meine Kindheit zurückdenke, ist Rassismus auf jeden Fall ein Thema, in dem wir aufgewachsen sind, mit dem wir sozialisiert wurden. Wenn wir an bestimmte Kinderlieder zum Beispiel denken, die einfach gängig waren oder vielleicht auch heute noch sind, das sind alles Dinge, die fortwirken aus der Geschichte und im Prinzip aus 500 Jahren Kolonialgeschichte. Also man kann sagen, im 15. Jahrhundert fing das an, dass vor allem europäische Kolonialmächte sich aufgemacht haben, ja, Regionen in der Welt zu erobern, aber eben auch brutal zu unterdrücken, zu unterwerfen. Und es ging so weit, dass Ende des 19. Jahrhunderts eigentlich weite Teile der Welt unter den europäischen Kolonialmächten aufgeteilt war. Aber auch USA und Japan waren Kolonialmächte.
Wie man schon hört, da steckt ein großes System irgendwie dahinter. Und was ich immer ganz krass finde, wenn man so in den Atlas schaut, sieht man ja manchmal auch bei Ländern, die es heute gibt, ganz gerade Linien. Und in Europa ist es zum Beispiel nicht so. Woran liegt das? Das liegt zum Beispiel daran, dass 1884, 85 in Berlin die Kongo-Konferenz stattfand. Und da haben sich die Kolonialmächte einfach hingesetzt und die Länder zum Teil am Reißbrett gezeichnet mit ganz scharfen Linien. Und genau das führt auch immer wieder zu Problemen und Spannungen, wenn man auf dem Papier gezeichnet hat.
Also hinter diesem ganzen System steckte eigentlich eine Ideologie, ne? Eine Rassenideologie. Und im Prinzip galt die weiße Rasse als überlegen, der Westen als zivilisiert, als überlegen, der sozusagen die Macht und auch das Recht hatte, andere Teile der Welt auszubeuten, zu unterdrücken und auch, ja, Menschen in anderen Teilen der Welt bis hin zu ermorden. Dabei gibt es gar keine menschlichen Rassen, aber dieses Konstrukt, das ist über so viele Jahrhunderte fortgetragen und wirkt bis heute nach. Auch Deutschland war maßgeblich an diesem Kolonialismus beteiligt, ne? Laura, wie du gerade gesagt hast, die Berliner Kongo-Konferenz, ja, wirkt im Prinzip bis heute nach. Das heißt, wenn wir so dran denken, vor 500 Jahren hat es begonnen. Ja, aber bis heute, wir leben in postkolonialen Strukturen, kann man sagen.
Genau, und es wäre natürlich so schön zu sagen, okay, aber das ist ja jetzt hier 19. Jahrhundert und so und erstmal vorbei. Aber wie du ja schon sagst, Annalena, auch heute haben wir da natürlich noch ganz viele Strukturen und Spuren davon. Und das Thema Rassismus ist ja auch gerade super präsent und das hängt natürlich ganz, ganz eng damit zusammen. Auch heute, unsere Wirtschafts- und Handelsstrukturen, die kamen natürlich nicht aus dem Nichts, sondern die bauen auch darauf auf diesen kolonialen Strukturen. Auch so, auch wenn wir jetzt nicht mehr so im wörtlichen Sinne Kolonien haben, dann gibt es immer noch dieses Ungleichgewicht, dass der globale Norden den globalen Süden ausbeutet. Und Kolonialismus damit auch in unserem Alltag drin hängt, überall, auch wenn er nicht immer so sichtbar ist. Da stecken wir mittendrin, wir beide, wir mit unserem Podcast, die Weltläden, der faire Handel.
Absolut, ja, und es ist kein leichtes Thema. Es gibt da wirklich bedrückende Infos und auch die Last der Geschichte, die eben bis heute fortwirkt, die so auf unseren Schultern auch mitlastet und viele Dinge berührt.
Und da gibt es auch ganz viele Ressourcen, wo ihr euch auch weiter einlesen könnt zu diesem ganz großen Themenkomplex, den wir hier gar nicht in seiner Gänze natürlich behandeln können. Deshalb stellen wir euch in die Shownotes ein paar Infos, wo ihr euch weiter informieren könnt, weiter lesen, weiter gucken und so weiter.
Wir sind natürlich nicht die Einzigen mit unserem Podcast, die jetzt dieses Thema mal behandeln und ja in diesen Prozess des Nachdenkens kommen. Es gibt ja, würde ich sagen, so in unserer Gesellschaft insgesamt zunehmend Debatten über rassistischen Sprachgebrauch, über das Thema Dekolonialität oder auch Antirassismus. Wenn man an die internationalen oder auch deutschlandweiten Demonstrationen im Zuge der Black Lives Matter Bewegung denkt oder auch Antirassismus-TrainerInnen, die es einfach zunehmend gibt und Seminare. Ja, auch in der Ethnologie spielt das Thema eine Rolle, zum Beispiel in ethnologischen Museen, in denen bis heute auch teilweise kolonial geraubte Güter ausgestellt werden, Kunstwerke. Und da nimmt einfach auch diese ganze Debatte nach Restitution, nach Rückgabe zu. Und es gibt auch einige Dinge, die zum Beispiel wie die Benin-Bronzen, die auch wieder zurückgegeben wurden.
Genau, das heißt, selbst wenn wir selber nicht in der Kolonialzeit gelebt haben, gibt es total viele Bereiche, wo das eben heute noch aktiv wirkt. Und da wollen wir gerne Verantwortung übernehmen und sollten auch Verantwortung übernehmen. Das betrifft natürlich auch den fairen Handel. Und deshalb stellen wir mal die Frage, wie sieht es da eigentlich aus? In den Weltläden zum Beispiel, da verkaufen wir nämlich überwiegend Produkte aus Ländern des globalen Südens. Und oft kommen die auch in Rohform zu uns, zum Beispiel ganz klares Beispiel ist immer der Kaffee, der wird dann bei uns geröstet. Oder Schokolade, wo wir die Kakaobohnen importieren und dann erst hier zur Schokolade machen und dementsprechend natürlich auch das meiste Geld nicht bei den Menschen landet, die die Rohstoffe herstellen, ernten und dafür sorgen, dass gute Rohstoffe da sind. Genau, deshalb fragen wir uns in dieser Folge eben, wie kolonial ist denn eigentlich der faire Handel?
Und das Schöne ist, dass nicht nur wir im Podcast, sondern Weltläden insgesamt sich eben anfangen, mit diesen Themen und diesen Fragen auseinanderzusetzen, was einfach gut und wichtig ist. Ich war zu diesem Thema auf der Weltladen-Regionalkonferenz Nord in Hamburg, wo 40 Teilnehmende sich genau zu diesen Fragen ausgetauscht haben. Außerdem freuen wir uns sehr, dass wir heute zu Gast haben Gifty Amoantwi, die neue Geschäftsführerin des Weltladen-Dachverbandes.
Ja, Gifty ist schon seit 25 Jahren im fairen Handel aktiv und macht auch seit vielen Jahren Antirassismusarbeit und kennt sich deshalb mit dem Thema super aus und hat auch schon ein paar spannende Projekte dazu gemacht und die verlinken wir euch auch in den Shownotes. Guckt mal nach. Ganz herzlich willkommen bei Fairton. Schön, dass du da bist, Gifty.
Ja, hallo Gifty. Schön, dass du bei uns bist in der Folge zu kolonialen Kontinuitäten. Wie kolonial ist der faire Handel? Wir freuen uns sehr, dass wir dich als Gesprächspartnerin haben dürfen und ja, herzlich willkommen.
Hallo Annalena, vielen Dank für die Einladung.
Vielleicht kannst du dich kurz vorstellen, du bist seit Januar neue Geschäftsführerin des Weltladen-Dachverbands. Wie kommt's und welche Themen bringst du mit?
Wie es kommt, ich habe mich beworben und habe die Stelle bekommen, was natürlich sehr schön ist. Ich habe vorher viele Jahre im Weltladen in Mainz gearbeitet als Geschäftsführerin und komme aber eigentlich aus der Bildungsarbeit, habe auch im Weltladen Mainz als Bildungsreferentin gearbeitet und habe neben diesen Weltladentätigkeiten auch viel Antirassismusarbeit gemacht, Antidiskriminierungsarbeit. Und war auch zuletzt beim Flüchtlingsrat Rheinland-Pfalz angestellt.
Das wäre auch meine nächste Frage gewesen, dass du dich ja schon lange mit Antirassismusarbeit beschäftigst. Kannst du vielleicht erklären, warum ist dir das wichtig?
Also das Ziel ist es letztendlich ja, dass die Menschen gleichwertig sind. Und dieses Ziel haben wir einfach noch nicht und deswegen muss man sich einsetzen. Ich glaube, es gibt verschiedene politische Themen, mit denen man sich beschäftigen kann. Bei mir ist es die Antirassismusarbeit. Es gibt Leute, die setzen sich mehr für den Umweltschutz dezidiert ein. Ich glaube, man sucht sich ja so ein bisschen sein Themengebiet aus und bei mir ist biografisch halt das jetzt geworden. Ja, aber ich bin jetzt auch nicht unglücklich darüber.
Ist das auch explizit ein Thema, was du in den Weltladen-Dachverband mitbringst? Also wo du sagst, das ist schon auch wichtig, dass Weltläden sich damit beschäftigen?
Ja, definitiv. Also wenn ich mir anschaue, dass 25% unserer Gesellschaft eine Migrationsbiografie haben, dann ist das hier im Dachverband in der Geschäftsstelle nicht abgebildet und dieses ist auch nicht in der Bewegung abgebildet. Also wenn ich mir anschaue, wie der Weltladen, ich sage jetzt mal mein Weltladen war, wie der personell bestückt war, dann waren da ganz bestimmte Zielgruppen, ganz bestimmte Menschen. Das ist natürlich ein Problem, weil die Gesellschaft ja heterogen ist und mein Wunsch ist es, dass es eigentlich so ist wie in der Grundschulklasse, sage ich immer. Da hat man das nämlich meistens noch, dass die Gesellschaft so dargestellt ist, wie sie ist. Dass sie bunt ist, dass sie auch Probleme hat, aber dass sie dargestellt ist und viele Menschen vertreten sind so. Deswegen muss auch die Weltladenbewegung sich da bewegen und schauen, wie einfach noch viel mehr Menschen, die in unserer Gesellschaft leben, Lust haben, Teil dieser Bewegung zu werden.
Warum ist es denn wichtig, dass sich Weltläden mit diesem Thema konkret beschäftigen?
Weil Weltläden sich bewusst sein müssen, warum sie das machen. Ich bin zu oft in Weltläden gewesen, wo ganz explizit gefallen ist, ja, wir kaufen jetzt hier wieder ein und tun damit was Gutes. Und das darf nicht sein, vor allem nicht bei Mitarbeitenden. Es muss allen klar sein, dass niemand etwas Gutes tut im Fernhandel oder im Weltladen letztendlich. Das ist einfach das Normale. Wenn man allein diesen Gedanken noch hat, dann ist was schief und das darf nicht sein. Und das ist eine Reflexion über die eigene Rolle, über die eigene Sicht auf die Welt letztendlich und natürlich auch rassistische Strukturen. Weil wenn man sagt, ich tue was Gutes, dann ist das der Charity-Gedanke schlechthin und das ist ja genau das, was wir nicht im Weltladen haben wollen oder im Fernhandel. Und ich glaube, das ist bei ganz vielen Menschen noch in den Köpfen drin. Und das müssen wir auf jeden Fall verändern, weil unsere Bewegung sonst eigentlich ein bisschen ein Haltungsproblem hat.
Für mich konkret oder für uns konkret die Frage, wie können wir da dran arbeiten? Also wie geht das? Wie kann man das schaffen, dass so eine Bewegung sich verändert? Wie können wir offen sein für alle Menschen?
Es gibt, glaube ich, verschiedene Schrauben, an denen man drehen muss. Wichtig ist aber, sich zu überlegen, wie man als Organisation selbst aufgestellt ist. Was für Themen werden denn überhaupt behandelt? Wen spricht man an? Das ist ein Thema, wo intern halt eine Auseinandersetzung stattfinden muss. Die andere Frage, die sich natürlich stellt, ist, ganz viele Menschen, die eine Migrationsbiografie haben, haben natürlich auch andere Themen und sich mit Politik in dem Maße, wie wir das jetzt hier als NGO machen, zu beschäftigen, ist ja auch ein Luxus. Also man muss natürlich auch einen Job haben, wo man nicht morgens um 4 aufsteht, putzen geht und um 14 Uhr wieder putzen geht und um 19 Uhr wieder putzen geht, sondern braucht natürlich so bestimmte Strukturen, die das voraussetzen. Und da ist auch wieder die Frage, bietet unsere Gesellschaft das, dass Menschen, die unter anderen Bedingungen leben, auch wirklich teilnehmen können? Das ist so eine gesamtgesellschaftliche Frage, die wir uns stellen müssen. Wer kann wo partizipieren? Und ist unsere Gesellschaft nicht vor allem auch auf bestimmte Gruppen, ich zähle mich damit rein, akademische Gruppen ausgelegt und fördert die? Da gibt es ganz viele Beispiele. Das ist, wie gesagt, nichts, was man von heute auf morgen lösen kann, aber man muss es im Hinterkopf behalten und sich immer wieder fragen, warum sind wir hier so weiß? Wieso bin ich im Dachverband die einzige schwarze Person oder People of Color? Also schon ein bisschen schräg letztendlich, aber das zu hinterfragen ist schon mal der erste Schritt.
Ja, danke. Wenn wir jetzt so den Blick in den einzelnen Weltladen werfen, was würdest du sagen? Also welche Bilder vermitteln wir da, jetzt mal unabhängig von den Menschen, die vielleicht an der Kasse stehen? Worauf können wir da achten? Welche Bilder können wir da vermitteln?
Ich würde das gar nicht an einem einzelnen Weltladen festmachen, weil letztendlich Plakate und so weiter kommen ja entweder vom Dachverband, von Lieferanten oder anderen Organisationen. Also deswegen würde ich so rum gar nicht denken. Ich würde aber sagen, dass wir uns damit auseinandersetzen müssen, was für Bilder wir transportieren. Also ist es wirklich so sinnvoll, Produzentinnen zu zeigen? Also ich persönlich würde eigentlich nie einen Produzent zeigen, weil ich das Gefühl habe, dass das aufgrund der Geschichte und aufgrund dessen, wie unsere Welt funktioniert, eigentlich immer ein Ungleichgewicht schafft. So, und ich mich frage, ob man es überhaupt gut hinkriegt. Und ich der Meinung bin, wenn man es nicht gut hinkriegt oder nur so halb gut, dann sollte man es lieber lassen und vielleicht andere Sachen sprechen lassen. Das finde ich, spielt sich auch bei Lieferanten ab. Also welche Bilder produzieren die? Also wenn es Lieferantenbesuche gibt und dann steht ein so ein Vertreter in der Traube von so ganz vielen Leuten. Das ist immer ein bisschen schräg und hat einfach so ein Geschmäckle. Und da wünsche ich mir einfach eine Sensibilität, die ich noch nicht so sehe in der Großbewegung. Und ich denke, wir sind da an den Anfängen und müssen da auch wirklich dran arbeiten als Bewegung.
Wenn wir nochmal so die übergeordnete Frage auch unserer heutigen Folge betrachten, was würdest du sagen, wie kolonial ist der faire Handel?
Ja, also als Geschäftsführerin des Dachverbandes muss der jetzt natürlich ein bisschen aufpassen. Aber ich würde schon sagen, dass wir in einer Produkttradition stehen, die sehr kolonial ist. Und letztendlich ja auch die Funktionsweisen sich nicht großartig geändert haben. Also es gibt natürlich schöne Beispiele, wie zum Beispiel Fair Afrique. Ich hoffe auch, dass immer mehr Unternehmen das so machen werden, dass die Wertschöpfung vor allem auch in anderen Ländern stattfindet oder in den Ländern und nicht nur die Rohstoffe quasi rausgezogen werden. Das muss man natürlich hinterfragen und das ist natürlich ein Problem. Und das darf auch so nicht bleiben. Und das ist schon einfach eine Tradition, die wir einfach so fortführen. Und da muss man sich fragen, ist das so in Ordnung? Aber solange es natürlich jetzt nichts Besseres gibt oder auch nicht viele Unternehmen, die es anders machen, ist die Alternative natürlich die beste, die wir bis dahin fahren. So, man muss sich immer fragen, wo stehen wir und wo wollen wir hin?
Ja, du hast schon ein paar Dinge gesagt, die wir auch konkret ändern können als einzelner Weltladen oder auch im Prinzip, dass wir nie aufhören dürfen, auch zu hinterfragen. Oder eigentlich, dass wir erst ganz am Anfang stehen, auch Dinge zu verlernen und anders neu zu denken. Wir haben hier natürlich auch Zuhörende, die ja einfach als Einzelperson zuhören. Was kann ich denn tun? Also auf ganz individueller, persönlicher Ebene, wenn ich mich jetzt anfange, mit diesem Thema zu beschäftigen.
Ja, also das, was man natürlich immer machen kann, ist sich zu informieren. Es gibt inzwischen unglaublich viel gute Literatur, auch in Deutschland. Man kann Filme sich anschauen, man kann zu Vorträgen gehen. Ich denke, das ist der erste Schritt. Und dann ist der zweite Schritt, sich zu öffnen. Das ist natürlich auch ganz wichtig. Und Betroffene oder sagen wir mal Menschen, die da einfach eine andere Expertise haben oder einen anderen Erfahrungshintergrund mitbringen, die auch ernst nehmen. Das ist letztendlich das, was auch stattfinden muss. Weil Gesellschaft sich nur verändert durch die, die nicht betroffen sind. Das ist einfach ein Fakt. Frauenrechte werden nicht stärker, wenn Männer nicht mitmachen. Das ist einfach ein ganz klarer Punkt. Wir brauchen einfach immer die, die nicht betroffen sind, weil die, die in der Masse halt stärker sind. So. Deswegen ist das einfach wichtig, dass man sich als Einzelperson eine Haltung hat. Und wenn man den Gedanken des fairen Handels unterstützt, dann sind die Diskriminierungsthemen und Rassismus, die sind da ganz nah bei. Es geht um eine faire Welt, um eine gerechte Welt. Und das gehört da für mich total mit rein.
Spannend, dass du das so sagst, ne? Dass im Prinzip immer Leute, die nicht betroffen sind, mit an den Strukturen sitzen und an den Hebeln, die die Welt verändern und dass die auch ja, mit dabei sein müssen. Gibt es Dinge, die sich noch konkret ändern müssen, damit der Handel weniger kolonial ist?
Speziell jetzt auf den fairen Handel bezogen? Ja, also ich glaube, da fängt das an. Wie auf Augenhöhe ist die Handelspartnerschaft? Wie sehr sind Lieferanten und Handelspartner gleich? Also das muss man sich stellen, denke ich, die Frage. Die Großfrage ist natürlich, die wir als fairer Handel immer haben, kann man denn in diesem System, was ja auch wirklich sehr schwierig ist, wenn wir an EU-Regularien denken und also das ist ja total komplex. Den Handelspartnern wird es ja nicht leichter gemacht, in die EU zu importieren. Das sind ja wirklich Hürden und das verstärkt sich ja auch. Dieser Protektionismus, der wird ja auch nicht abgebaut letztendlich. Der ist ja gerade eigentlich auch wieder stärker zu spüren. Da ist die Frage, können wir im falschen System das Richtige machen? So, das muss, glaube ich, jeder für sich selber beantworten. Ich habe da einmal eine wirklich schöne Diskussion mit einem Verwandten von mir in Ghana gehabt und ich habe erzählt, ich arbeite im Fernhandel und so weiter. Und dann hat er mir ein bisschen erzählt von den Bauern und war auch ziemlich kritisch. Genau, dem fairen Handel gegenüber und ob die Bauern überhaupt wissen, was das bedeutet etc. Weil Ghana ja als größtes Kakaoanbaugebiet, also nach der Elfenbeinküste, das ist einfach ein Riesenthema in Ghana, so Kakao und wie geht's den Kakaobauern. Und er war da in irgendeinem Board. Also er kannte sich auch aus. Ja, ich war da schon ein bisschen traurig darüber, dass das nicht nur so ist, wie ich das halt wahrnehme. Aber letztendlich hat er dann zu mir gesagt, das ist alles gut. Es ist immer besser, etwas zu machen, als gar nichts zu machen. Und das ist der einzige Weg, den man gehen kann, auch wenn es nicht perfekt ist. Und das ist so was, das hat total geholfen, so. Weil sonst hätte ich dem Fernhandel den Rücken gekehrt, glaube ich. Aber diese Motivation besteht einfach, dass man versucht, irgendetwas zu ändern und nicht und weiß, dass es nicht perfekt ist. Aber das ist, wenn überhaupt, ein Weg ist, um zu kämpfen, um weiter zu unterstützen, um auch einfach sichtbar zu machen, dass die Welt total schief ist. Vor allem in Handelsangelegenheiten. Und man sich ja schon auch fragen kann, was wäre, wenn es die Fairhandelsbewegung nicht gäbe. Ne? Dann, ich glaube nicht, dass es dann die Unternehmen geschafft hätten, in dem Maße sich auch zu verändern, wie einige das geschafft haben. So.
Es ist schön, dass du auch mit was Positivem aufhörst, dass wir sozusagen ja nicht aufhören dürfen und weitermachen und dass es aber auch gleichzeitig super wichtig ist, sich auch konkret jetzt mit dem Thema heute auseinanderzusetzen und da weiter zu verlernen und zu reflektieren. Hast du noch eine Anmerkung zum Schluss?
Mir ist noch aufgefallen, natürlich ist auch wichtig, dass wir wissen, dass es politische Institutionen gibt und dass es auch politische Veränderungen geben kann. Und das ist letztendlich auch das, woraufhin wir arbeiten. Das ist auch was, was wir nie vergessen sollten, dass das letztendlich auch ja, unser Ziel ist, dass wir auch was Großes verändern wollen.
Vielen Dank für das Gespräch, Gifti. Das war sehr interessant und hat Spaß gemacht, mit dir zu sprechen.
Ja, ich danke auch sehr und hoffe, dass wir uns irgendwann nochmal sprechen.
Ja, vielen lieben Dank, Gifti, für das spannende Gespräch und schön, dass du bei Vertont zu Gast bist. Ja, Gifti hat jetzt natürlich ganz viele Einblicke gegeben, auch was das Thema Kolonialismus, koloniale Kontinuitäten mit Weltlehen zu tun hat und dass da eben eine große Verantwortung ist. Und jetzt ist natürlich die Frage, was macht man denn jetzt daraus? Also wie geht man das ganze Thema an? Ein Ansatz ist natürlich, dass man sich eben damit auseinandersetzt, dass man dazu ins Gespräch kommt, dass man dazu sich Impulse reinholt. Und genau das ist geschehen auf der Weltladen-Regionalkonferenz Nord, wo du gewesen bist, Annalena, in Hamburg. Genau, erzähl doch mal ein bisschen, worum genau ging es eigentlich auf der Konferenz?
Genau, die Weltladen-Regionalkonferenz in Hamburg, ich habe hier den Flyer, hieß mit dem Titel Partnerschaft auf Augenhöhe, wie kolonial ist der faire Handel? Also auch so wie unsere Folge heute. Und das Thema und auch der Input am ersten Abend war schon eher bedrückend, ne? Weil natürlich klar viele Dinge aus der Geschichte aufgearbeitet und erzählt wurden. Und ja, 40 Teilnehmende aus verschiedenen Weltläden, vor allem aus Weltläden im Norden, waren dabei und haben auch mitdiskutiert. Am ersten Abend gab es einen Input von Zaha Bahadori, einer Klimaaktivistin mit deutsch-kurdischem Hintergrund, die auch noch mal ganz kritisch auf die Weltladenbewegung geschaut hat und auf Produkte und Bilder, die im Weltladen hängen. Und das war sehr eindrücklich. Es tut weh, ne, sich damit auseinanderzusetzen. Konkret ging es zum Beispiel bei ihr auch noch mal so um die Klimakrise, wie ungerecht und kolonial einfach diese Strukturen sind, ne, bis heute. Also diejenigen, die heute am wenigsten CO2 produzieren, nämlich die meisten Länder im globalen Süden, sind am allermeisten von der Klimakrise betroffen. Und das sind einfach Dinge, die aus der Geschichte auch noch herrühren. Und das war schon so bedrückend und hat auf jeden Fall viel zum Nachdenken angeregt. Aber ich fand es auch super mutig, sich ja mit dieser Thematik jetzt im Weltladenbereich auseinanderzusetzen.
Ja, es klingt nach einer herausfordernden Veranstaltung. Du hast ja auch gerade dieses Thema schon angesprochen, so Bilder, mit denen wir arbeiten. Berichte gerne nochmal ein bisschen, was es da für Beispiele gab.
Das war dann vor allem am zweiten Tag. Da habe ich auch teilgenommen an einem Workshop zu antikolonialer Bildungsarbeit mit Asha Vaya, einer Antirassismus-Trainerin. Und wir haben uns ganz konkret auch nochmal mit Afrika-Bildern auseinandergesetzt, die zum Beispiel in NGOs nach wie vor produziert werden. Wo ich so dachte, da habe ich vor 20 Jahren gefühlt im Studium schon an solchen Workshops teilgenommen und das Thema ist einfach heute immer noch präsent, ne? Also da werden Bilder vermittelt, Afrika braucht ihre Hilfe. Und dann ist ein Foto dabei von sozusagen völlig aus dem Kontext gerissen von drei Personen, die da sitzen und man hat dann diese Untertitel Kriege, Konflikte, Hungersnöte, der Alltag von Kindern in Afrika ist schwer. Und das werden einfach bis heute solche Stereotype produziert und Bilder in unseren Köpfen von Afrika als dem armen Kontinent. Und wir Weißen müssen jetzt helfen. Da kann man sich schon ganz konkret fragen, wenn wir Bildungsarbeit machen und auch vielleicht ganz konkret zu ProduzentInnen reisen, die vielleicht in ländlichen Gebieten, sagen wir mal in Westafrika, Kakao produzieren. dann könnte man starten mit einem Landeanflug in der Großstadt Accra und zeigen, das ist eine Großstadt. Und das sind einfach andere Bilder, die man dann vermitteln kann als im ländlichen Afrika ProduzentInnen, die sozusagen einfache Tätigkeiten verrichten. Da haben wir auch einen O-Ton mitgebracht von Lukas, mit dem ich mich nach der Konferenz noch unterhalten habe, die also auch konkret vorhatten, Bilder von ProduzentInnen zu zeigen und nach dem Workshop sich überlegt haben, dass sie es vielleicht doch sogar lassen.
Wir waren ja jetzt 2 Tage hier und haben uns mit dem Thema, wie kolonial ist der faire Handel, beschäftigt. Wie geht's dir nach dem Input und Diskussionen?
Ja, mein Name ist Lukas. Ich koordiniere eine Kampagne für die Fairtrade Stadt Hamburg. Ich finde das sehr bereichernd, beide Tage. Wir haben viel gesprochen über koloniale Kontinuitäten. Ich habe das Gefühl, dass wir alle sehr viel mitgenommen haben. Was mich am meisten gefreut hat und überrascht hat, war dann doch, wie offen und wie lernwillig die meisten Leute hier waren. Und ich das Gefühl hatte, dass wir alle sehr viel mitnehmen können.
Gab es irgendwas, was dich persönlich berührt hat?
Ja, ich glaube, dass es super wichtig ist, sich immer wieder mit diesen Fragen zu beschäftigen und dass es ein lebenslanges Lernen ist. Gerade als weiße Person, die nicht von Rassismen betroffen ist, finde ich das super wichtig. Das hat mir das nochmal vor Augen geführt. Und ganz speziell für meinen Arbeitskontext war es total wichtig, die Bildsprache zu reflektieren, die wir benutzen in unserer Öffentlichkeitsarbeit. Und dass es da auch nicht immer eine perfekte Lösung gibt, aber dass es sehr, sehr wichtig ist, das immer wieder neu zu hinterfragen und neu zu reflektieren.
Du hattest auch ein Beispiel mitgebracht, ne, mit den Bildern, die ihr verwendet. Und da war ganz konkret die Frage, nehmen wir überhaupt noch Menschen, die drauf sind oder doch besser nicht? Und das haben wir gemeinsam diskutiert, ja.
Genau, das war super hilfreich und toll. Und in der Gruppe das einfach mal gemeinsam zu besprechen und sich die Frage zu stellen, warum bilden wir überhaupt Körper und Menschen ab? Was wollen wir damit bezwecken? Und vielleicht geht es manchmal auch ohne oder vielleicht müssen wir andere Bilder auswählen.
Ja, spannendes Thema und da kann ich mich total gut in die Diskussion auch irgendwie reinversetzen, weil diese Bilder, die kennt ja eigentlich jeder, aber da legt man ja auch irgendwie einen Finger in die Wunde, ne, wenn man das bespricht, weil da wird ganz plastisch, wo die kolonialen Kontinuitäten heute auch nochmal liegen. Genau, also ganz spannend, was du da mitgebracht hast und auch was Lukas berichtet. Und du hast noch ein paar weitere Eindrücke von der Tagung mitgebracht, was so die Themen sind, wo Überschneidungen sind mit der Arbeit der Weltläden, mit dem fairen Handel und wo eben die Diskussionen sind und auch die Ansatzpunkte. Hören wir mal rein.
Und das ist eine Frage, ein Wunsch von Handelspartnerinnen, die sagen, ich möchte nicht oder wir möchten nicht, dass ihr weiterhin so über uns redet, als Opfer, als hilfsbedürftig, als wie auch immer, sondern redet mit uns, wie wir gemeinsam die Welt besser machen können. Jeder Weltladen kommuniziert, auch wenn er noch nichts gesagt hat. Mit der Art, wie der Weltladen da ist, wie er gebaut ist, wie er das Schaufenster gestaltet, welche Produkte er hat, welche Poster er im Schaufenster oder im Laden hat, jeder Weltladen kommuniziert über Menschen im globalen Süden. Da haben wir noch kein Wort gesprochen mit irgendwem und haben noch keine Bildungsarbeit gemacht, aber die Art der Kommunikation, wie wir darstellen, was wir tun, ob das Hilfe ist, ne, und mit diesem viel zu kurzen Arm von oben kann man immer nicht helfen, denen da unten, und ob wir da ein Bild reproduzieren, sozusagen, oder also wofür wir stehen und wofür wir sozusagen als Laden, als sozusagen mit der Hardware schon stehen und kommunizieren. Da sind. Und da reproduzieren, da fängt schon an mit der Reproduktion von kolonialen Denken, wir Weißen helfen den Armen. Da, das nächste kommt, was für Geschichten erzähle ich, wenn ich dann den Mund aufmache. So, da gibt es dann immer noch viele Geschichten von Hilfe und ja, wir machen ja den Laden und hinterher spenden wir aber auch alles, was wir an Gewinn haben. Und dann kommt schon, wo ich denke, nee, das ist nicht fairer Handel, das ist klassisches, ne, koloniales Denken.
Es hat eine Fortbildung zu dem Thema gegeben, jetzt im kirchlichen Bereich in Breglum. Und da haben die indischen Kolleginnen und Kollegen gesagt, haltet einfach mal den Mund.
Mhm. Genau.
Ja, also mir hängt schon so dieses White Saviorism, also dieses Helfer-Syndrom nach. Da merke ich so, das ist schon irgendwie drin, so dass man ja sich verantwortlich fühlt angesichts all dessen, was der Privilegien, die man ohne was dafür getan zu haben gewissermaßen hat, nur weil man nur zufällig hier geboren ist. Und dieser ja, unglaublichen Ungerechtigkeit, die wir quasi, was jetzt die Klimageschichte betrifft, versuchen zu vermeiden, aber natürlich ist unser gesamter Lebensstil ein anderer als in Mosambik, sagen wir mal. Ne? Und dass man dann, ja, diese Sache mit dem schlechten Gewissen, und ich denke, das ist schon sowas, ich finde, es ist jetzt nicht die allerschlimmste Motivation, im, zum Beispiel im Weltladen tätig zu sein, aber klar, irgendwie war mir das, also hängt es mir nach. So, ja?
Okay. Ich will nicht in die Situation kommen, jetzt mir zu denken, ja, dieses ist schlecht und jenes ist schlecht, dann mache ich halt gar nichts. Ich will hier mich damit beschäftigen und will hier daran arbeiten, da voranzukommen, aber ich ahne mit Schrecken, dass das viel Arbeit wird für mich.
Okay, das ist, denke ich, ein gutes Schlusswort. Also es gibt noch viel zu tun und natürlich auf allen Ebenen, ne? Nicht nur auf unserer Ebene. Ich denke, das ist nochmal ganz deutlich geworden. Und
wie gesagt, an Regionalkonferenz ist eine Zumutung. Wir müssen ständig denken, denken, denken und uns hinterfragen. Und nur so kommen wir weiter.
Ja, Wahnsinn. Also es zeigt sich, es sind echt keine einfachen Diskussionen. Das Thema ist super komplex, aber toll, dass sich da viele Leute zusammengefunden haben und sich die Zeit genommen haben, sich damit auseinanderzusetzen, ins Gespräch zu kommen und auch einfach mal zu gucken, wo sind denn die Punkte, wo das Thema Kolonialismus, koloniale Kontinuitäten mit dem fairen Handel, mit den Weltläden zu tun hat.
Spannend finde ich auch, dass dieses Thema tatsächlich auch von den HandelspartnerInnen kommt, ne? Die also sagen, wir wollen nicht, dass ihr so über uns redet. Auch dieses eine Zitat, was wir mitgebracht haben, bringt einen einfach zum Nachdenken, ne? Dass die indischen KollegInnen gesagt haben in der Konferenz, haltet einfach mal den Mund. Ja, also eigentlich sind wir aufgefordert, zuzuhören und andere Stimmen wahrzunehmen, Stimmen von marginalisierten Menschen zuzuhören und ja.
Ich finde, Gifty hat es super schön gesagt. Wie es oft in den Weltläden aussieht gerade, ist halt nicht so, wie unsere Gesellschaft ist, weil die ist schon bunt. Wir haben viele Menschen mit Migrationshintergrund, aber nicht in allen Weltläden ist das auch abgebildet. Wir erinnern uns aber nochmal, du warst ja mal im Weltladen in Bornheim zu Gast und die haben auch gesagt, okay, wir sind eine bunte Stadt und wir leben das sehr, wir geben uns als offener Laden und da hat es auch dann funktioniert. Also dann waren die auch ein Laden, wo die Vielfalt der Gesellschaft auch im Laden war, ne?
Genau, in Bornheim wurde mir erzählt, dass es eben 40 Mitarbeitende aus 20 verschiedenen Nationen gibt und das war ein, ja, sehr vielfältiger, diverser Laden, was einfach total schön ist. Aber vielleicht eben auch an Frankfurt liegt und daran, dass der Laden wirklich super zentral erreichbar und ja.
Ist auch nicht automatisch, ne? Also da tun die dann auch was dafür, dass sich alle auch willkommen fühlen. Genau, und ich finde, da sind wir auch bei so einem Thema, das wurde ja auch viel diskutiert. Also es geht nicht nur darum, dieses, ihr könnt jetzt auch mal mitmachen. Dieses ganze Thema, wir helfen euch ja eigentlich und so weiter, das ist ein ganz schwieriges und komplexes. Also es geht nicht nur darum, dass irgendjemand mitmachen darf, sondern dass man wirklich irgendwie auf Augenhöhe zusammenarbeitet. Und das geht auch darin, in die Richtung, wer entscheidet denn Dinge und wer hat die Macht zu entscheiden. Also dieses Thema der Augenhöhe ist, glaube ich, sowas, da muss man nochmal genauer hingucken, was das wirklich bedeutet und ob wir da wirklich schon sind.
Also es ist oft einfach ein Wunsch, ne? Man möchte gern auf Augenhöhe sich einander begegnen. Die Frage ist, ob es ja erstmal bei diesem Wunsch bleibt, weil eben Macht und Strukturen ungerecht verteilt sind. Entscheidungsmöglichkeiten gar nicht gegeben sind oder Menschen nicht an Entscheidungen beteiligt werden. Ja, aber wir sehen, es gibt da einfach auf ganz vielen Ebenen wie immer noch viel zu tun und es ist gut, damit anzufangen, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen.
Das ist auch ein bisschen so das, also was ich jetzt hier mitnehme, ich habe sehr viele Fragezeichen mitgenommen, das ist natürlich ein bisschen unbefriedigend, weil es zeigt sich, dass das auf jeden Fall so ein komplexes Thema, das können wir nicht von heute auf morgen lösen. Und die Antwort ist tatsächlich weiter informieren, sich weiter mit dem Thema beschäftigen, kritisch bleiben und ins Gespräch gehen, also sich selber informieren zu dem Thema und gucken, wo sind denn solche kolonialen Kontinuitäten in meinem Umfeld, in meinem Alltag und dann noch in Austausch gehen. Was bedeutet das denn jetzt eigentlich und wie können wir da vielleicht auch ansetzen und Dinge vielleicht auch einfach anders sein? Das heißt, da brauchen wir ein bisschen Offenheit und Bereitschaft, Neues zu lernen und die Stimmen von allen Menschen wahrzunehmen, auch von Menschen, die jetzt gerade eher marginalisiert werden.
Absolut, genau. Wir müssen dranbleiben und es ist noch ein weiter Weg zu gehen. Es ist ein Prozess. Aber was ich ganz schön fand, wie Giftys Verwandter aus Ghana gesagt hat, es ist trotz allem immer noch besser, etwas zu tun, als nichts zu tun. Also wir müssen weitergehen, weiter nachdenken und im Austausch bleiben. Ja, dazu freue ich mich total, Laura, dass wir heute wieder so gesprochen haben.
Ich hoffe, es ist ein kleiner Schritt, um ins Gespräch zu kommen zu diesem Thema. Und das werden wir natürlich auch weiterhin tun zu wichtigen Themen rund um den fairen Handel, rund um Nachhaltigkeit und ja, eine bessere Zukunft, wo solche kolonialen Kontinuitäten hoffentlich immer weniger werden. Und deshalb freue ich mich auch auf die nächsten Folgen von Vertont.
Bis dahin schreibt uns gerne eure Kommentare auf Instagram oder auch an unsere E-Mail-Adressen über den Weltladen.de. Wir freuen uns immer über Feedback und auch vielleicht habt ihr Themenvorschläge, die wir bislang noch gar nicht besprochen haben und die mal dran wären.
Und guckt auf jeden Fall in die Shownotes, denn da gibt es heute wirklich ganz viele spannende und wichtige Materialien zu dem Thema. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Laura.
Tschüss, Annalena.
Gefördert aus Mitteln des Kirchlichen Entwicklungsdienstes durch Brot für die Welt, Evangelischer Entwicklungsdienst, von der Deutschen Postcode-Lotterie sowie von Engagement Global mit finanzieller Unterstützung des BMZ.
Vertont. Der Weltladen-Podcast.